Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist Kilian
Frey. Moin Mann Bärchen.
Wir fangen an mit dem Meister, mit Bayer Leverkusen und mit unserem Meisterreporter Pippo Ahrens. Der war auch bei der Meisterparty mit dabei, der hat alles gesehen. Wir hören rein.
Ja, hallo André. Leverkusen ist Meisterstadt und die Stadt Leverkusen ehrt ihre Meister. Und zwar in Form von Ehrenbürgerschaften, die sie verteilen will an Fernando Caro, den Geschäftsführer der Bayer 04 Fußball GmbH, an Werner Wenning, den obersten Fußballboss in Leverkusen, an Xabi Alonso, den Trainer, und natürlich auch an Simon Rolfes, den Erfolgsmanager. Dazu soll ein Platz oder eine Straße in der Nähe des Stadions nach Xabi Alonso benannt werden. Da hat die Stadt Leverkusen also den Ball aufgenommen, den die Leverkusener Fans der Stadt zugespielt hat. Denn die Bismarckstraße, die heißt ja im Volksmund schon längst Xabi Alonso Allee. Es wird also viel zu feiern geben in den nächsten Wochen. Die Spieler, die haben ihre Meisterschaft ausgiebig am Sonntagabend bis 4.30 Uhr morgens in Köln letztendlich sogar gefeiert. Nachdem es ja im Stadion eine große Fete gab mit den Fans auf dem Platz, als die Leverkusener Spieler aus einer Loge ihnen zugewunken und mit ihnen gesungen hatten, ging es erst in die zweite Etage im Stadion. Das war die Premium Lounge, da warteten die Familien und Sponsoren. Aber dann war es irgendwann gegen Mitternacht, Jeremy Frimpong und Victor Boniface, den stand dann noch ein bisschen mehr nach Party. Und die Mannschaft, die hatte nichts vorbereitet, aber man hat sich dann spontan entschlossen zu gucken, ob es nicht möglicherweise in Köln eine Möglichkeit gibt, noch eine Location zu finden. Und das hat man dann tatsächlich gefunden mit dem Café de Paris. Und dann wurde natürlich noch ein bisschen weiter gefeiert. Sollen sie, haben sie alles recht zu. Gestern war ja auch trainingsfrei. Ab Dienstag wird wieder trainiert und dann geht das jetzt wirklich in die heiße Phase der Saison. Denn Xabi Alonso hat gesagt, wir machen weiter, wir wollen den Pokal gewinnen und auch die Europa League. Und dann geht es am Donnerstag ja zum Rückspiel nach London bei West Ham United. Bayern muss ein 2:0 verteidigen, um dann ins Halbfinale der Europa League einzuziehen.
Ja, Meisterparty in Köln. Da hoffen wir mal, dass sie nicht auf FC-Fans getroffen sind.
Ja, werden sie wahrscheinlich nicht, weil die FC-Fans hatten ja Sonntagabend spät in der Nacht nichts mehr zu feiern. Die Leverkusener Spieler auf jeden Fall. Und ich hoffe, die haben sich dermaßen einen hinter die Binde gekippt, weil das haben sie nämlich auch verdient. Und so soll es auch sein. Xabi Alonso hatte ja quasi schon in der Mixzone den Feierbefehl gegeben. Und dementsprechend werden sie das auch in die Tat umgesetzt haben. Alles gut. Das muss dann auch mal sein. Erster Meistertitel der Leverkusener Geschichte. Und für viele Spieler natürlich auch das Highlight ihrer Karriere. Das musst du dann schon feiern, auch wenn Donnerstag wieder ein wichtiges Spiel ansteht.
Aber meinst du, das wäre auch so ausgegangen? Oder die hätten so lange gefeiert, wenn sie nicht das Hinspiel schon 2:0 gewonnen hätten?
Ja.
Ja, meinst du ja?
Ja, hundertprozentig. Egal, was gewesen wäre, du musst dieses Ding feiern.
Ja, man muss Feste feiern, wie sie fallen.
Ja, ne? Genau, das ist ein guter Spruch. Und der Meistertitel, die Bundesliga, ist auch der wertigste Titel, weil den hast du auf Strecke gewonnen. Ja, Europa League, da machst du auch deine 10, 12 Spiele und im DFB-Pokal kommen auch ein paar Spiele zusammen. Aber sie sind nun mal seit August letzten Jahres durchgehend die beste Mannschaft der Liga. Dementsprechend musst du und darfst du das auch feiern. Egal, ob da 3 Tage später oder 2 Tage später ein Spiel ansteht.
Was viele Leute ja vergessen, auch der BVB könnte am Ende dieser Saison noch einen Titel feiern. Heute gibt es das Rückspiel im Viertelfinale zu Hause im Signal Iduna Park gegen Atletico Madrid. Ich erinnere mich daran, Nico Schlotterbeck hat gesagt, zu Hause 21 Uhr Champions League sind wir nicht zu schlagen. Das sollte so sein, denn dann ist Dortmund tatsächlich im Halbfinale. Wir hören mal rein bei unserem Reporter Yannick Hüber.
Ich habe kurz gedacht, du redest von der U19 oder U17, aber du meinst ja die Profis und die Champions League. Jetzt habe ich es verstanden.
Ich meine den echten,
ja,
BVB, genau.
Die können noch einen Titel gewinnen, ja.
Der BVB träumt vom Halbfinale in der Champions League, muss dafür das 1:2 gegen Atletico Madrid drehen. Doch es könnte in vielerlei Hinsicht ungemütlich werden für die Dortmunder heute Abend im Rückspiel zu Hause. Wir erinnern uns alle zum einen an die Szene im Hinspiel. Atletico-Trainer Diego Simeone und BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl, ja, die standen da Kopf an Kopf gegenüber, haben sich richtig angegiftet und giftig. Ja, das ist auch das Stichwort fürs Rückspiel. Julian Brandt hat gesagt, ja, das sind schon Aktionen, die können uns auch im Rückspiel wieder erwarten. Der BVB ist also vorgewarnt und ungemütlich wurde es dann auch gestern beim Training, denn der Sturm hat zugeschlagen und damit meine ich nicht den eher schwachen Angriff des BVB, sondern das Wetter. Es war schön windig, hat dann ordentlich geregnet, sogar Kamera-Equipment ist da am Spielfeldrand mal eben fliegen gegangen und dann kam es zum Schlimmsten, der BVB musste abbrechen, die Spieler sind für 5 Minuten in die Kabine und haben dann erst auf dem nassen Platz weiter trainieren können. Ja, und die Frage stellt sich natürlich, klar, Sturmtief, habe ich schon gesagt. Wer soll eigentlich beim BVB die nötigen Tore schießen? Niklas Füllkrug, der steckt ja aktuell im Formtief, ist seit, ich glaube, 10 Spielen ohne eigenen Treffer. Gestern gab es dann noch die Hiobsbotschaft bei Sebastian Haller, der sich ja im Sprunggelenk wieder verletzt hat. Der muss eine Woche pausieren, fällt also auch heute Abend aus. Und erst am Samstag wird es da eine genaue Diagnose geben. Sogar das Saisonaus ist nicht mehr ausgeschlossen. Ja, Donny Mahlen, der war gestern nicht im Training nach Oberschenkelproblemen, soll wohl aber beginnen können. Trotzdem kleines Zittern auch bei ihm. Und auch Jamie Beinau-Gittens, der musste gestern im Training passen. Jule Brandt, der Spielmacher, wartet immer noch auf seinen ersten Treffer nach längerer Krankheit im Januar. Und Youssoufa Moukoko, der gegen Gladbach reinkam, nur 12 Ballkontakte hatte, der hängt ebenfalls im Leistungsloch. Also die Frage ist, wer machte die Tore für Borussia Dortmund? Die Voraussetzungen, die könnten wahrscheinlich besser sein.
Ja, klingt alles irgendwie nicht so rund.
Ich habe aber ein Gefühl.
Ja?
Ich glaube, Lücke macht heute Abend eins.
Reicht das?
Es reicht nicht, aber Jamie Beinau-Gittens macht ein überragendes Spiel, das Spiel seiner BVB-Saison, und der hat schon ein paar gute gemacht. Und dann reicht's für den BVB. Ich glaube.
Hast du das Spiel schon gesehen, oder was?
Ich habe es quasi schon gesehen. Ich sag's vorher. Jamie Beinau-Gittens und Lücke werden treffen. Sie brauchen halt ein sehr gutes Spiel. Sie brauchen überragende Fans. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Signal Iduna Park das gleiche anstellen kann wie die Atletico-Fans im Hinspiel. Nämlich der Mannschaft richtig Rückenwind zu geben, die ersten 15 Minuten. Und dann fällt schon das erste. Und dann sehen wir einen geilen Fußballkick.
Du sagst 2 Tore BVB und Atleti. Was machen die?
0.
Ja, dann kommen die ja doch weiter.
Ja.
Du hast ja gesagt, das reicht nicht. Also es reicht doch.
Nee, ich sagte, es reicht nicht, weil Jamie Beinau-Gittens macht dann auch noch
ein. Noch ein Tor.
Genau, ja.
Das ist aber wirklich eine ganz steile Prognose.
BVB-Halbfinale.
Aber das würde mich auf jeden Fall freuen. Also das wäre richtig cool. Das würde mich auch freuen für Edin Terzic und für uns beide, weil wir müssten dann sagen, Edin Terzic ist ein Halbfinal-Champions-League-Trainer.
Und ich glaube, Sebastian Kehl Backpfeife gegen...
Jetzt übertreibst du die Lage ein bisschen. Jetzt übertreibst du es.
Wenn die beiden Bock haben, ich kann ein paar Kontakte herstellen in MMA-Käfig oder Boxen, wenn sie wollen.
Ja, ich glaube auch, der BVB hat gar nicht so schlechte Chancen. Ich finde immer noch, dass sie Außenseiter sind, und ich glaube auch immer noch ein bisschen eher an Atletico. Also ich sag mal so 40-60, aber Heimspiel, Dortmund, kann alles passieren.
Ja, und wir kriechen dann vor Edin Terzic zu Kreuze. Ich sag jetzt schon mal etwas, was ich danach sagen werde. Edin Terzic, Fußballgott.
Ja, also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Der BVB ist ja auch interessiert, hatten wir zuletzt gehört, an dem Verteidiger Chabot von Köln. Hat jetzt ein bisschen Konkurrenz bekommen, Killy. Und zwar vom Main. Ulrika Sickenberger hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Wir hören rein. Wenn die da nicht alles holen wollen in Frankfurt, hier, bitteschön.
Servus und guten Morgen, ihr zwei. Hier ist Ulrika aus Frankfurt. Ja, dass Eintracht bei all den Talenten, die sie ja im Kader haben, eigentlich auch den ein oder anderen erfahrenen Bundesliga-Profi braucht, haben die Bosse in Frankfurt schon auch inzwischen festgestellt. Deswegen halten sie doch verstärkt die Augen auf, wenn es darum geht, für die neue Saison Spieler zu verpflichten. Sie sind dabei auf 2 sehr interessante Namen gestoßen von Ligakonkurrenten. Das eine ist Nadim Amiri in Mainz und das andere ist Jeff Chabot aus Köln. Amiri wollten sie bereits im Winter, hatten also verstärkt Interesse dran. Das hat damals nicht geklappt, weil die Rahmenbedingungen nicht richtig gepasst haben. Also sie wollten ein Leihgeschäft, und alles in allem ist von der anderen Seite, das heißt Leverkusen, eher ein Verkauf angestrebt worden. Deswegen ist er ja auch dann nach Mainz gegangen. Auf dem Zettel steht und stand er weiterhin, und jetzt schaut man halt, ob sich irgendwie ein Fensterchen im Sommer öffnen könnte. Das Gleiche gilt in dem Zusammenhang mit Jeff Chabot, der ja mit seiner doch sehr robusten Art, da hinten in Abwehr aufzuräumen, einer der wenigen Lichtblicke in Köln aktuell ist, damit natürlich auch schon andere Vereine auf sich aufmerksam gemacht hat. Eintracht auch. Das Witzige ist, er ist ja in Hanau geboren, hat auch bis 2014 in der Frankfurter Jugend gespielt. Ist jetzt, wie gesagt, wieder in Fokus gerückt und könnte dann ein Thema werden, falls Köln wirklich absteigen würde, was ich Ihnen definitiv nicht wünsche. Dann würde eine Klausel zum Tragen kommen, dass Chabot eben für relativ geringe Summe, man hört so zwischen 4 und 5 Millionen, den Verein wechseln könnte. Ja, da wird auf jeden Fall Eintracht auch ihren Hut in den Ring werfen. Ob das dann letztlich klappt, bei beiden Fällen wird man sehen. Aber das Interesse ist jedenfalls da und würde aus meiner Sicht auch einigen Sinn ergeben. Mal gucken, was draus wird.
Kili, fangen wir mit Amiri an. Der spielt eine absolut starke Rückrunde bei Mainz 05. Da gab es ja die ganze Zeit schon so Wechselärger. Da sollte zwischenzeitlich mal nach England, war schon da, hat dann gesagt, nee, mache ich doch nicht. Dann waren andere Vereine dran, jetzt ist er nach Mainz gegangen. Macht's da überragend und Frankfurt ist ein logischer nächster Schritt.
Ja, und dass der Junge nach wie vor Potenzial hat, ist ja kein Geheimnis. Ich meine, der war mal Nationalspieler, der hat 5 Länderspiele unter Jogi Löw gemacht und der war auch bei Leverkusen in der Anfangsphase mal ziemlich gut unterwegs. Der ist 27 Jahre, ist also im besten Fußballer oder kommt da gerade hin in seine Prime. Von dem her überrascht mich das, was er jetzt in Mainz macht, nicht. 3 Tore, 1 Vorlage.
Und auch immer gut dabei, ist an vielen Aktionen beteiligt, der macht das sehr gut.
Er ist eines der Gesichter des Mainzer Aufschwungs und wahrscheinlich einer der Hauptgründe dafür, dass sie am Ende nicht absteigen werden, wo ich mir mittlerweile ziemlich sicher bin. Von dem her, der könnte durchaus nochmal eine größere Bühne vertragen und vor allen Dingen, er ist Europa erfahren, ja? Das kommt noch dazu.
Bei Jeff Chabot habe ich ja beim BVB gesagt, ob das die Kragenweite ist, weiß ich nicht. Bei Eintracht Frankfurt neben Robin Koch passt ja perfekt rein.
Das mag sein, aber ich muss sagen, ich habe mir mal den Kader nochmal zu Gemüte geführt von Eintracht Frankfurt. Die haben dort hinten drin aktuell 8 Innenverteidiger.
Ja, auch so Leute wie Pacho.
Einer
auch sehr
kommt
gut,
noch
ne?
dazu, das ist Jakic, der ist nur verliehen an Augsburg. Mal gucken, ob die richtig zuschlagen.
Ja, der hat natürlich auch 4 auf der 6 gespielt, muss man sagen.
Pacho ist mittlerweile über 20, 25 Millionen wert. Der ist noch in einem recht jungen Alter. Die haben alle noch sehr lange Vertrag. Du hast doch einen Tutor da. Dann haben sie 1, 2 Talente mit Collins und Bautista noch im Kader, die sie auch irgendwie entwickeln wollen. Also
Collins müssen, hat ja auch jetzt zuletzt ein bisschen gespielt.
Genau,
auch,
also ne? sie müssten da eigentlich den ein oder anderen verleihen und oder sogar abgeben, um da Platz zu machen für Chabot. Aber ja, ich könnte mir den dort auch gut vorstellen.
Hessischer Junge, hat Ulrika gerade gesagt, kommt aus Hanau.
Ich weiß aber nicht, ob es die Position ist, wo Eintracht Frankfurt gerade Bedarf hat. Wenn, dann würde ich eher was in der Offensive sehen. Und deswegen ist Amiri schon ein ganz ordentlicher Name, der da gespielt wird.
Ja, ich glaube, für den Preis, wenn wir wirklich so bei 4, 5 Millionen sind, machst du mit Chabot gar nichts verkehrt. Da kriegst du auf jeden Fall auch einen Wiederverkaufswert. Ich finde, das ein guter Mann. BVB, hätte ich jetzt gesagt, ist vielleicht eine Nummer zu groß. Aber Frankfurt, das passt schon ziemlich gut. Du hast natürlich recht mit der Innenverteidiger-Situation. Da muss dann irgendwas passieren. Gibt auch einen Transfer, der fix ist. Patrick Osterhage wechselt vom VfL Bochum zum SC Freiburg. Auch ein Ding, was irgendwie so typisch Freiburg ist, oder?
Ja, und hatten wir hier auch schon ein oder zweimal angekündigt, dass das durchgehen wird. Ich muss sagen, Dingschi und Osterhage nach Freiburg, das sind tolle, sehr frühe Transfers für den SC, die ja auch mit Keitel jemanden Richtung Stuttgart verlieren. Und Osterhage ist quasi der direkte Ersatz für den jungen, toller Karriereschritt. Ich meine, der kam von der Dortmunder U23, den habe ich noch in der dritten, vierten Liga damals für den BVB gesehen, kam der dann nach Bochum, hatte da einen schweren Stand am Anfang, hat sich toll entwickelt, ist mittlerweile etablierter Bundesliga-Profi und Freiburg ist der nächste logische Schritt und ich wünsche ihm, weil er ein sehr cooler Typ ist, dass die Freiburger dann auch in Europa spielen, weil das ist ein super Schritt dann für Patrick Osterhage.
Die nächste Personalie, über die wir sprechen müssen, das haben wir gestern nicht gemacht, weil wir uns gesagt haben, das lassen wir mal als Meisterfolge so stehen, aber Naby Keita hat ja gestreikt. Ne? Ist ja nicht in den Bus gestiegen in Richtung Leverkusen, weil er vorher erfahren hat, dass er nicht in der Startelf steht bei Werder Bremen. Hat dann selber noch ein Statement abgegeben bei Instagram, so dass er schon noch nie disziplinarische Probleme hatte und immer alles gibt und so. Jetzt gab es bis zur Aufnahme dieser Sendung gestern Abend noch kein Statement von Werder Bremen. Es heißt wohl auch, das soll erst heute im Laufe des Tages kommen. Und es spekulieren schon einige, dass Keita möglicherweise direkt seinen Vertrag auflöst und gar nicht mehr groß bestraft wird.
Würde mich nicht wundern, wenn diese Ehe schnell wieder geschieden wird. So groß der Hype im letzten Jahr auch war, bei mir klingen die Worte von Michel Schröer nachhaltig nach. Damals war er noch Werder-Reporter, mittlerweile ist er ja für uns bei Bayern im Einsatz, der damals gesagt hat, er glaubt, Naby Keita macht nicht mehr als 8 Spiele.
Genau, irgendwie so war das. Keine 7 oder keine 8, genau.
Ich glaube, mehr sind es auch nicht geworden. Nee. Das war damals in der Thesenfolge. Und ja, das war kein Move, der beiden Seiten letztendlich gut getan hat. Werder ist vielleicht nicht so der ganz mega Leidtragende, wenn, dann ist es Naby Keita, der nachdrucksvoll bewiesen hat, dass sein Körper nicht mehr taugt für Profifußball.
Kann schon sein, dass die Karriere weitestgehend vorbei ist für Naby Keita nach dem Jahr jetzt in Bremen.
Gut, dass er in Liverpool so viel verdient hat.
Absolut. Mal gucken, was da heute rauskommt, aber ich vermute, das Ding ist zu Ende.
Ja, mich erinnert das so ein bisschen an die Karriere des Holger Badstuber, der nach dem zweiten Kreuzbandriss dann damals nie wieder so zurückkam, wie er war. Ich meine, der war Stamminnenverteidiger bei der WM 2010.
Genau, 2014, erinnere ich mich daran, haben sie das Trikot hochgehalten von Holger Badstuber beim WM-Finale. Ne? Ja. Also, ja. Naby Keita, da vermuten wir mal, gibt es dann heute den Deckel drauf. Und wir haben noch was zu verkünden. Und zwar, Bild hat einen neuen EM-Experten mit Mehmet Scholl. Kitty, wir hören mal rein.
Es macht mir unheimlich Spaß, Spiele zu analysieren. Ich habe da so ein bisschen andere Herangehensweise. Und ich glaube, dass es recht locker werden wird und auch teilweise an vielen Stellen ein bisschen lustig. Das kann jederzeit passieren.
Klare Kante von Scholl bei der EM. Freuen wir uns drauf.
Ja, Mehmet Scholl, super Typ. Super Fußballer gewesen, immer mit einer klaren Meinung. Wir hatten ihn ja auch schon mal bei Bild als Experten, da freue ich mich sehr drauf. Ich denke, er wird auch das ein oder andere Mal dann mit seinen Thesen und Meinungen in Stammplatz zu Wort kommen.
Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Für mich ist Mehmet Scholl der zweitbeste Fußballexperte nach André Albers.
Oh, mehr geht heute nicht, Deckel drauf.
Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.